Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den 15. Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 15. Ein vorbildliches Zeugnis. Gott maß die Thronfolger in Jerusalem an ihren Vorfahren. Wir alle kennen die Redewendung, wie der Vater, so der Sohn. Leider traf das nur auf ein paar von Davids Nachkommen zu, die sogenannten reformierenden Könige. Über die meisten sagte der Herr, und nicht in meinen Wegen gewandelt sind, um zu tun, was recht ist in meinen Augen, nach meinen Satzungen und Rechten, wie es sein Vater David getan hat. 1. Könige 11, Vers 33. In der Synagoge in Antiochia in Pisidien bezog sich der Apostel Paulus auf die Worte des Herrn in 1. Samuel 13, Vers 14. Er erweckte ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, »Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen«, der allen meinen Willen tun wird. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Vorbereitungen für den Tempel. Nathan war ein wahrer Diener des Herrn, der sein Wort furchtlos weitergab. König David erzählte ihm von seinem Herzenswunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Eine Sache, für die er unzweifelhaft auch gebetet hatte. Weil er selbst in einem Haus aus Zedernholz lebte, während sich die Bundeslade noch in einem Zelt befand. Als Nathan Davids Plan hörte, ermutigte er ihn und erhielt ihn für den richtigen Mann in Gottes Augen, ihm einen Tempel in Jerusalem zu bauen. Über viele Jahre sammelte David die erforderlichen Materialien für den zukünftigen Tempel. Er sagte, ich aber habe mit all meiner Kraft für das Haus meines Gottes beschafft, Gold für goldene, Silber für silberne, Erz für eherne, Eisen für eiserne, Holz für hölzerne Geräte, Onyxsteine und Steine für Einfassungen, Steine zur Verzierung und farbige Steine und allerlei Edelsteine und weiße Marmorsteine in Menge. 1. Chroniker 29, Vers 2. Nathans Botschaft in der Nacht. Gott hatte offensichtlich einen anderen Plan. In der folgenden Nacht teilte Gott seinem Diener seine Gedanken über David, seine Nachkommen und den Tempelbau in Jerusalem mit. Er wollte dem Gott Israels ein Haus errichten, aber Gottes Gedanken waren höher als die von David. Durch Nathan ließ er ihn wissen, »Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne?« Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. 2. Samuel 7, die Verse 5 und 6. Obwohl Gott Davids Gebet nicht erhörte, sagte er, dass dies dir am Herzen lag, daran hast du wohlgetan. 2. Chroniker 6, Vers 8. Können Sie sich vorstellen, wie sehr diese Aussage David ermutigte? Mit Sicherheit hat sie einen bleibenden Eindruck in seinem Leben hinterlassen. Der Herr erinnerte David an den Segen, den er bis dahin empfangen hatte. Aber durch Nathan sagte er ihm, »So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird.« 2. Samuel 7, Vers 11b. David wollte dem Herrn ein Haus aus Stein bauen, doch stattdessen würde der Herr David ein Haus bauen. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Vers 16. Abraham hatte der Herr verheißen, Könige sollen von dir herkommen. 1. Mose 17, Vers 6. Und zu Sarah sagte er, ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Vers 16. Zu Jakob sagte der Herr in Bethel, ich bin Gott der Allmächtige und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. 1. Mose 35, Vers 11. Juda, Abrahams Ururenkel, empfing die ausdrückliche Verheißung, dass ein Herrscher aus ihm hervorgehen würde. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schiloh kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. 1. Mose 49, Vers 10. Erfüllte und nicht erfüllte Prophezeiungen. Diese Verse sind ein gutes Beispiel für einen Teil des Alten Testaments, der von Dingen spricht, die einerseits in der nahen und andererseits in der entfernten Zukunft erfüllt werden. Salomo war Davids nächster Nachkomme, der den Tempel in Jerusalem baute. Als die Babylonier 587 vor Christus Jerusalem eroberten, begann die Zeit der Nationen. Davids Thron in Jerusalem existierte nicht mehr. Doch wenn der Herr wiederkommt, wird er sich auf den Thron Davids setzen. Königliche Anbetung. David betete Gott an, als er hörte, dass aus seiner Familie ein göttlicher Nachkomme und König hervorgehen sollte. Sechsmal spricht er Gott mit den Worten an, Herr mein Gott oder Herr du mein Herr oder Herr Gott und zehnmal bezeichnet er sich demütig als sein Knecht. In den Augen der Israeliten war er ein siegreicher König, aber vor Gott war er ein Diener. Denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. 2. Samuel 7, Vers 22. Offensichtlich hatte David die Größe seiner Erwählung verstanden, wie Psalm 2, die Verse 7 bis 8 deutlich macht. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Wie reagiert ein Kind Gottes, wenn seine Gebete nicht erhört werden? Lassen Sie uns von David lernen. Er beklagte sich nicht, weil Gott von ihm keinen Tempel gebaut haben wollte. Er freute sich über die Verheißung zukünftiger Segnungen und erkannte Gottes Souveränität an. Wir dürfen nicht vergessen, Gott wird nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllen. Die Organisation der Anbetung. Zusammen mit Zadok und Abimelech unterteilte der König die Söhne Aarons in 24 Abteilungen, 1. Chroniker 24, die für die Anbetung Gottes im Tempel verantwortlich waren. Er ernannte auch 24.000 Leviten zum Dienst am Haus des Herrn. Dies geschah zur Reinigung des ganzen Heiligtums und zur Verrichtung des Dienstes am Haus Gottes. 1. Chroniker 23, Vers 28. Und 4000 Torhüter und 4000, die den Herrn loben mit Instrumenten, die ich für den Lobgesang gemacht habe. Vers 5. David war nicht nur selbst ein Psalmist und Sänger, sondern auch verantwortlich für die Organisation der Musik im Tempel. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten und Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freuden erhöben. 1. Chroniker 15, Vers 16. Lied zur Einweihung des Tempels. Psalm 30 wird mit den Worten eingeleitet, ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses. Von David. Der Inhalt des Psalms zeigt, dass David ihn nach seiner Sünde der Volkszählung geschrieben hat und nach dem Kauf der Tenne des Jebusiters Arafna als Grundstück für den Tempel. 2. Samuel 24, 1. Chroniker 21, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 1. Sänger loben Gott. In Esra 3, Vers 10 finden wir den Wortlaut, um den Herrn zu loben nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel. Die 24 Abteilungen der Leviten wurden unter Davids Führung aufgestellt und von Asaf, Heman und Jedutun geleitet. 1. Chroniker 25. Zweimal lesen wir in diesem Kapitel die Worte nach Anweisung des Königs, Vers 2 und Vers 6. David gab die königliche Anordnung, den Herrn zu preisen. 288 ausgebildete Sänger, wie wir sie heute nennen würden, hatten die wunderbare Aufgabe, Gott in seinem Tempel zu loben. Ein inspirierter Bauplan. So wie Gott Mose den genauen Plan der Stiftshütte am Berg Sinai zeigte, gab er David präzise Anweisungen für den Tempelbau. Zur Einweihung der Stiftshütte lesen wir, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Warum? Weil Gott Mose gesagt hatte, genau so wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. 2. Mose 25, Vers 9 und Vers 40. Es war unbedingt erforderlich, dass das irdische Heiligtum Gottes dem himmlischen Heiligtum entsprach, bis ins kleinste Detail. David übergab Salomo, seinem Sohn und Nachfolger, das exakte Muster des Tempels mit den Worten: Über all dies, über alle Werke des Planes, hat er mich durch eine Schrift unterwiesen, weil die Hand des Herrn auf mir war. 1. Chroniker 28, Vers 19. Mit Sicherheit erklärte er Salomo voller Emotion die unterschiedlichen Bauphasen des Tempels und Tempelhofs und auch einen Plan alles dessen, was er durch den Geist in sich trug. Vers 12. Dann ermutigte er Salomo mit den Worten: So habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Denn Gott der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. 1. Chroniker 28, Vers 10 und Vers 20. Freiwillige Sammlung. Ich freue mich, wenn ich von der Großzügigkeit der Führer des Volkes lese. Da erzeigten sich die Obersten der Vaterhäuser, die Obersten der Stämme Israels, die Obersten der Tausendschaften und der Hundertschaften und die Obersten über die Geschäfte des Königs willig. Und das Volk freute sich über ihr freiwilliges Geben, denn sie gaben es dem Herrn von ganzem Herzen, freiwillig. Und auch der König David war hoch erfreut. 1. Chroniker 29, Vers 6 und Vers 9. In seinem Dankgebet erinnert uns David, dass wir alles, was der Herr uns anvertraut hat, treu verwalten sollen. Außerdem lenkt er unseren Blick auf unsere eigene Sterblichkeit, damit wir uns um Dinge von ewigem Wert kümmern. Davids tiefster Fall. Aus der Schrift wissen wir, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Aber dennoch hatte er eine sündige Natur, die den verschiedensten Versuchungen erliegen konnte. Der Teufel nutzte Davids Schwäche auf unterschiedliche Weise aus. Waffen, Stolz, Besitz und Sex haben schon zum Fall von vielen Dienern des Herrn geführt. David fiel dem Feind zum Opfer, als er sich mit der Frau seines treuen Kämpfers Uria einließ und als er das Volk zählte. Die Schrift weist darauf hin, dass der Teufel hinter diesen bösen Taten stand. In 1. Chroniker 21, Vers 1 lesen wir: Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. 1. Chroniker 21, Vers 1. Davids Fall ereignete sich in drei Phasen. Erstens eine gefährliche Liebe zur Bequemlichkeit. Die regenreiche Wintersaison war vorbei und der Krieg gegen die Ammoniter ging weiter. Aber David blieb in Jerusalem. Hatte der lange Krieg ihn müde gemacht? Dachte er, sie könnten den Krieg ohne ihn gewinnen? Als er sich vom Krieg fernhielt, fand er Zeit für Ehebruch und Mord und musste er die Gerichtsworte hören: Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich. 2. Samuel 12, Vers 10. Was David sich ersparen wollte, kam jetzt umso stärker über ihn. Konflikte und Blutvergießen sollten nun sein eigenes Haus erreichen. Er wollte sich vom Krieg nicht stören lassen und brachte dadurch Unruhe in sein eigenes Haus und Herz. Der Rückfall vieler Christen beginnt mit der Sünde, sich in ihrer Komfortzone einzurichten. Auf einmal scheuen sie den langen Weg zu den Orten, an denen das Wort Gottes ihnen innere Stärke gab. Sie machen es sich bequem und ziehen sich vom Kampf Gottes zurück. Wir gewinnen nichts, wenn wir anderen das Werk in der Gemeinde und auf dem Missionsfeld überlassen. Zweitens, grenzenlose Lust. Wahrscheinlich hätte David seinen zweiten Fehler vermeiden können, hätte er seine Augen unter Kontrolle gehabt. Aber er sah die wunderschöne Bathseba und begehrte sie, was seinen Abwärtstrend beschleunigte. Die Sünde der sexuellen Begierde und mangelnde Disziplin haben auch Simson zu Fall gebracht. Wir sollten uns vor dem ersten Blick hüten, der aufkommenden Begierde, und sofort fliehen, indem wir unsere Augen und Gedanken auf den Herrn richten. Wie viele Diener des Herrn sind durch Lust und Verlangen gefallen? Möge Gott uns in Reinheit bewahren. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus 1, die Verse 14 und 15. David sollte uns als Beispiel dienen, damit wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Drittens, schamlose Unehrlichkeit. Wenn wir in Sünde fallen, ist Unehrlichkeit stets der nächste Schritt. Wir lügen, um unsere Taten zu vertuschen. Davids Gespräch mit Uriah klingt sehr unschuldig. Er rief seinen Kämpfer zu sich und fragte ihn, wie die Dinge an der Front standen. Und dann schlug er ihm vor, ein paar Tage bei seiner Frau zu Hause zu verbringen. So hoffte David, die Schande zu verbergen, dass Bathseba ein Kind von ihm erwartete. Als Urias vorbildliche Disziplin seinen Plan zunichte machte, sandte er einen Brief an Joab, der das Todesurteil für den Hethiter enthielt. So sehen wir, dass eine Sünde zur nächsten führt. David hatte sich nun in einem Netz aus Sünden verfangen. Buße und Wiederherstellung. Wie können wir Menschen heute zur Buße führen? Lassen Sie uns über drei Punkte nachdenken. Erstens, die Güte Gottes. David wurde an Gottes Liebe sowie an seine vielen Gnadenerweise in seinem Leben bis zu diesem Punkt erinnert. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. 2. Samuel 12, die Verse 7 und 8. Der Herr hatte David auf wunderbare Weise geführt und wollte ihm noch weitere Segnungen schenken. Daher sollte Gottes unverdiente Gunst den Sünder zur Buße führen. Der Apostel der Nationen stellte in Römer 2, Vers 4 die Frage: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Was hat Gott nicht alles für die Menschen getan, die sich bis heute seinem Ruf widersetzen? Wie oft hat er sie mit seinem Wort konfrontiert und ihnen in innerer und äußerer Not seine Gnade gezeigt? Wird das Gewissen und Herz rebellischer Menschen berührt, wenn man sie darauf hinweist? Zweitens, die Sünde des Menschen. Nachdem Nathan David die Gnade Gottes in seinem Leben aufgezeigt hatte, fragte er: Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist. Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und deine Frau hast du dir zur Frau genommen. 2. Samuel 12, Vers 9. Nathan listete Davids Sünden auf. Er hatte das Wort des Herrn verachtet und Ehebruch und Mord begangen. Vor dem strahlenden Hintergrund der unverdienten Gnade Gottes erschienen Davids Sünden umso deutlicher. Ist unsere Sündenliste kürzer als die von David? Aus der Bergpredigt wissen wir, wie ernst Gott Sünde nimmt. Jesus sagte, dass wir bereits Ehebruch begangen haben, wenn wir eine Frau mit Lust im Herzen ansehen, und wir Mörder sind, wenn wir unserem Bruder mit hasserfüllten Worten begegnen. Ist unsere Sündenliste wirklich kürzer als seine? Drittens, Nathan machte Gottes Güte und Davids Schuld deutlich. Dann wies er auf Gottes Zorn und sein Gericht hin und nannte David die Strafe, die Gott beschlossen hatte. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Zweiten Samuel 12, die Verse 10 und 11. König David musste mit ständigem Krieg, Unglück und Schande in seiner eigenen Familie rechnen. Unser Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Diese Botschaft müssen wir nicht nur den Ungläubigen mitteilen, wir dürfen sie auch selber nie aus den Augen verlieren. Gott nimmt Sünde ernst. Zusammen mit seiner Undankbarkeit und Sünde führte der Hinweis auf Gottes Güte und seinen Zorn David zur Buße. So sagt er in Vers 13: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Vergleichen Sie dazu auch Psalm 51, Vers 5. Nur Gottes Gnade und seine anschließende Wiederherstellung konnten einen Neuanfang in Davids Leben bringen. Möge das durch den Propheten geredete Wort des Herrn noch viele Menschen zur Buße leiten. Davids Gebet für sein Kind. Warum wurde Davids Gebet für sein Kind nicht erhört? Gott vergab David seine Sünde und ließ ihn weiterleben. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. 2. Samuel 12, Vers 13. Allerdings blieb seine Sünde nicht ungestraft. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Vers 14. Wirkt das nicht so, als wäre Gottes Gnade begrenzt worden? Manchmal verstehen wir Gnade nur als ein Mittel, um der Strafe zu entkommen. Aber biblische Gnade ist mehr als das. Biblische Gnade nimmt die ewige Strafe des Gerichts Gottes weg, aber nicht immer die Folgen der Sünde. Die Gnade Gottes ließ es zu, dass sein in Sünde gezeugtes Kind starb. Schauen wir uns einmal genauer an, warum Gott dies zuließ. Erstens, diese Zuchtmaßnahme war erforderlich wegen der Feinde Gottes. Durch den Tod des Kindes wurden die Spötter zum Schweigen gebracht. Sie konnten sehen, dass der Gott Israels mit Sünde nicht leichtfertig umgeht. Er ist heilig und gerecht. Wäre die Gnade ohne ein Zeichen des Gerichts ausgekommen, hätten viele Leute ein falsches Gefühl der Sicherheit bekommen und geglaubt, dass Gott die Sünde nicht so ernst nimmt. Zweitens, es hätte auch für David gefährlich sein können. Denken Sie einmal darüber nach. Wenn Gott das Kind am Leben gelassen hätte, hätte David die Schwere seiner Sünde möglicherweise nicht erkannt. Vielleicht wäre seine Anbetung des Herrn selbstgefällig geworden und er hätte angenommen, alles tun zu können, was er wollte, ohne die Konsequenzen dafür tragen zu müssen. Als Gläubige lieben wir den Herrn, aber wir müssen ihn auch fürchten. David hätte das vergessen, wenn es immer nach seinem Kopf gegangen wäre. Diese Situation machte ihn demütig und erinnerte ihn an seine Sünde ebenso wie an seine völlige Abhängigkeit von Gott. Vers 16 zeichnet ein bewegendes Bild von Davids Vertrauen in den Herrn. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben, und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Sein Schmerz zog ihn näher zu seinem Gott hin, und sein Gebetsleben blieb lebendig und intakt. Drittens, der Herr ließ es zu, dass das Kind am siebten Tag starb, Vers 18. David vergrub sich nicht in seiner Trauer, sondern erkannte Gottes schwere, erhobene Hand über sich an. Direkt nach dem Tod des Kindes ging David ins Heiligtum, wo er Gott für seine Führung anbetete. Vers 20. Gott tröstete ihn und David war in der Lage, weiterzuschreiten. Davids Verhalten ist ein bewegendes Zeugnis. Viele denken vielleicht, dass Gott den Gottesfürchtigen nicht anders behandelt als den Gottlosen, nur weil Davids Kind starb. Aber diese Situation und die Art und Weise, wie David damit umging, machen den großen Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Kind dieser Welt deutlich. Möge Gott auch uns helfen, eine solche Haltung an den Tag zu legen, wenn wir in Trauer sind.
There is not a mother, sister, friend or brother loves the way that Jesus can. He proved his love for me when he died on Calvary. He gave his life for fallen man.
His love
is a boundless love, and it reaches down and touches me. Through all eternity, Jesus wants to love you. There is none above you. You are precious in His sight. He will never fail you. When the doubts assail you, He'll be with you day and night. Jesus wants to love you. There is none above you. Are precious in His sight. He will never fail you. When doubts assail you, He'll be with you day and night.
His love
is a boundless love, and it reaches down and touches me. Through all eternity,
His love
is a boundless love, and it reaches down and touches me.
His love
is an endless love that will last through all eternity.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 15. Teil des Buches Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast, von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.